Wenn es dann mit dem Stillen nicht klappt, dann ist man erstmal verzweifelt. Und
weil man sein Kind ernähren soll.
Genau.
Hallo! Mein Name ist Marisa. Ich bin Journalistin und Mutter. Vor 2 Jahren kam mein Sohn Linus auf die Welt. Seitdem habe ich an verdammt vielen Tagen das Gefühl, alles falsch zu machen. Wenn ich die Windeln vergesse, von Job zu Kita hetze und vieles so ganz anders ist, als ich es erwartet hatte. Was mir hilft? Zu merken, dass es fast allen Müttern genauso geht. Wir zweifeln alle und wachsen trotzdem jeden Tag über uns hinaus. Und genau davon handelt dieser Podcast.
Wir sind alle Super Mutis.
Es ist Dienstagabend. Ich bin gerade fast selber neben Linus Bettchen eingeschlafen, weil er noch ganz fest meine Hand umklammert gehalten hat. Und jedes Mal, wenn ich dachte, er schläft und ich kann sie wegziehen und mich wegschleichen, hat er wieder ganz fest zugegriffen. Sagt mir bitte, dass ihr das auch kennt. Ja, aber es hat jetzt doch noch geklappt. Das Kind schläft. Ich habe jetzt hier ein Glas Rotwein neben mir stehen. Und ich muss übrigens sagen, dass ich das ziemlich genieße. Also als Butter baut man ja ein ziemlich widersprüchliches Verhältnis zum Alkohol auf. Ich meine, im besten Fall trinkt man ja die komplette Schwangerschaft und Stillzeit nicht. Es sind dann auf jeden Fall 10 Monate Schwangerschaft plus sagen wir mal irgendwie 6 Monate Stillen, also fast 1,5 Jahre. Und genau darum soll es nämlich auch heute gehen. Also nicht um den Alkohol, sondern um das Stillen. Das ist nämlich nicht nur wunderschön und immer toll, sondern manchmal auch echt ziemlich schmerzhaft. Ach so, und ich möchte auch Flaschenkinder hier überhaupt nicht ausschließen. Im Gegenteil, das Thema Fläschchen gibt es dann mal in einer anderen Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auch heute habe ich wieder eine ganz tolle Gesprächspartnerin und zwar habe ich mit Anna gesprochen. Anna ist 32 Jahre alt und Mama von 2 Mädchen. Und eine Freundin von mir hat mir gesagt, dass ich bei dem Thema unbedingt mit ihr sprechen muss, weil sie 2 komplett unterschiedliche Stillerfahrungen gemacht hat. Hallo, hier ist die Marisa.
Hi Marisa, hier ist Anna.
Die Kinder sind jetzt versorgt.
Die Kleine schläft und die Große ist bei Papa. Man hat zwar gerade noch eine kurze Panik von unten gehört von der Großen, aber gut, da müssen sie durch.
Weil Mama nicht da ist?
Nee, weil wahrscheinlich Papa irgendwas nicht erlaubt hat, was man gerne wollte. Ich meine, die Große ist, die wird schon 5. Die hat damit überhaupt kein Problem mehr, wenn ich nicht in der Nähe bin.
Ja,
ganz
ja,
im Gegenteil, ja. Freut sie sich, wenn Mama auch mal weg ist.
Und deine zweite Tochter ist jetzt wie alt?
10 Monate. 10 Monate alt und die freut sich nicht, wenn Mama geht. Die ist glücklich, wenn Mama da ist.
Ja.
Aber da ich ja den ganzen Tag zu Hause bin, hat sie auch das Vergnügen, den ganzen Tag mit mir zu verbringen.
Heute soll es ja ums Stillen gehen. Ja. Gern eigentlich so ein bisschen ganz, ganz, ganz vorne anfangen. Mhm. Vielleicht so, ich weiß nicht, während der Schwangerschaft vom ersten Kind, deine Vorstellung, wie das dann sein wird mit dem Stillen, wenn das Baby dann da ist.
Also ich hatte, um das vorweg zu sagen, während der Schwangerschaft nicht so wahnsinnig viel Zeit, mir Gedanken über die Schwangerschaft zu machen, weil ich sehr viel gearbeitet habe.
Mhm.
Ich habe über 40 Stunden gearbeitet und bin jeweils eine Stunde zur Arbeit hin und zurück gependelt. Es war eine sehr anstrengende Zeit, deswegen die Schwangerschaft tatsächlich da eher so ein bisschen nebenbei lief. Aber tatsächlich über das Stillen habe ich mir schon Gedanken gemacht. Es war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass wenn es geht, dass ich gerne stillen möchte, weil das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass es problemlos funktioniert. Aber die Vorstellung vom Stillen war vollkommen surreal. Also es war fernab jeglicher Realität. Es war eine Vorstellung wie in der Babymilchwerbung. Ganz entspannt, die Mutter entspannt, das Baby entspannt. Es kam dann ein bisschen anders.
Wie war es denn bei dir mit dem Milcheinschuss? Oder hattest du wirklich so einen klassischen Milcheinschuss?
Ich hatte einen klassischen Milcheinschuss. Bei der Großen war ich gänzlich unvorbereitet. Ich hatte davon gehört. Es war mir aber in keinster Weise klar, wie weh das tut. Es schmerzt alles. Man weiß selbst nicht, wie lange dauert es noch und wann ist es endlich vorbei. Ja, es war dann Gott sei Dank nach 2 Wochen ungefähr komplett rum. Ich wusste dann, okay, das ist der Milcheinschuss.
Man hört irgendwie echt so vieles vor und während der Schwangerschaft über das Stillen. Aber im Endeffekt empfindet es ja jeder total anders. Und darauf vorbereiten, wie es dann nachher wirklich ist und wie es sich dann anfühlt, kann man sich, glaube ich, gar nicht. So war das bei Anna beim ersten Kind auch. Sie war dann im Krankenhaus und es war halt einfach irgendwie nicht so schön und hat einfach nicht funktioniert.
Als die Große geboren war, also hat die Hebamme geholfen, sie anzulegen. Das war dann noch alles okay.
Im Krankenhaus
noch, genau. Und das war dann erstmal wirklich ein schönes Erlebnis und dann dachte man, ja gut, funktioniert ja. Die Tage danach waren dann eher etwas anstrengender, weil sie irgendwie nicht genau wusste, wie sie trinken soll und ich nicht genau wusste, wie ich sie jetzt anlegen kann oder wie ich sie anlegen soll oder wie oft ich sie anlegen soll. Und die Hebammen im Krankenhaus waren jetzt leider nicht so, oder beziehungsweise die Schwestern waren jetzt nicht so hilfreich. Die waren natürlich auch einfach überarbeitet, das muss man ganz klar sagen. Du bist eine unter vielen und da kannst du auch nicht ständig nach jemandem verlangen, und das möchte man auch gar nicht, weil die natürlich auch mit wichtigeren, in Anführungszeichen, Dingen beschäftigt sind. Ja. Und das hat man dann kurz erläutert und gezeigt, wie es denn geht, und innerhalb von 5 Minuten war dann die Schwester wieder weg. Und dann fühlte ich mich ein bisschen alleine gelassen. Aber wir haben es trotzdem weiterhin probiert und es funktionierte ja auch immer mal wieder. Es war halt nur immer ein Kampf von einer halben, dreiviertel Stunde, bis das Kind endlich trank. Als wir dann zu Hause waren, hatte ich gedacht, könnte man ja mit Hilfe der Hebamme, die man ja als Nachsorgehebamme hat, könnte die mir vielleicht ein bisschen helfen, dass ich da ein paar wertvollere Tipps bekomme. Das Problem war nur, weil ich ja vorher so viel gearbeitet hatte, hatte ich nicht so wahnsinnig viel Zeit bei der Hebammensuche. Und ich hatte dann eine Hebamme, die an sich ganz nett war, aber leider gar nicht mein Typ Mensch. Und das hat sich dann herausgestellt nach der Geburt. Also menschlich kamen wir nicht so gut miteinander klar, hatten sehr unterschiedliche Ansichten, weswegen da natürlich kein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann. Und dann stellt man solche Fragen auch nicht, weil gerade im Wochenbett ist man wahnsinnig verwundbar und ganz offen im emotionalen Sinne. Da stellt man solche Fragen dann doch eher jemandem, dem man vertraut, und nicht jemandem, mit dem man eigentlich eh nicht so wirklich klarkommt. Ja. Deswegen war ich da tatsächlich so 1-2 Wochen relativ überfordert. Das hat mich auch viele Nerven und Tränen gekostet. Aber nach 2 Wochen haben wir es dann geschafft.
Ich fühle mich gerade total wieder in deiner Erzählung, weil es mir tatsächlich in vielen Dingen genauso ging. Ich hatte eine ganz tolle Hebamme, aber in der Klinik ging es mir genauso. Ich habe auch im Nachhinein gedacht, man kann eigentlich keinen Vorwurf daraus machen, weil sie haben es versucht und ich glaube, die sind einfach wahnsinnig unterbesetzt. Mhm. Ich erinnere mich auch an eine Situation, war noch im Krankenhaus und ich habe es dann irgendwann ganz verzweifelt mit so einem Stillhütchen versucht. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst.
An die erinnere ich mich ziemlich gut, ja.
Mir wurde gesagt, dass man die nur 2-mal benutzen darf und dann nicht mehr oder so. Ich weiß nicht. Also ich war jedenfalls wahnsinnig verunsichert auch. Und dann wurde ich an einem Samstag entlassen und habe dann gefragt, ob ich nochmal so ein Stillhütchen für zu Hause haben kann. Weil wenn du Samstagnachmittag entlassen wirst und sonntags kannst du ja auch nichts besorgen. Und in dem Moment klappte es halt nur mit diesem blöden Stillhütchen. Und dann meinte die Schwester zu mir, nein, das sei nicht im Inventar vorgesehen.
Ja, diese Aussage kenne ich.
Und in dem Moment war ich so sauer. Ich musste auch wirklich heulen, weil ich so sauer war und mich so ungerecht und so alleingelassen, also ungerecht behandelt gefühlt habe und so alleingelassen gefühlt habe.
Das Problem ist natürlich, dass die ganzen Schwestern, die machen ja auch ihren Job und sie machen ihn in der Regel auch gut, aber die können sich natürlich nicht mehr emotional in der Regel so einfühlen in diese frischen Mütter, die gerade ihr erstes Kind auf die Welt gebracht haben und die keine Ahnung davon haben, was sie da gerade eigentlich tun sollen. Weil es das erste Mal ist. Man hat keine Vergleichsmöglichkeiten, man hat keine Erfahrungswerte. Man hat das nicht schon vor 2 Jahren mal gemacht. Man weiß es nicht genau, wie es funktioniert. Und aus den Büchern lernt man es nicht wirklich. Man muss das tatsächlich mal ausprobieren. Und gerade nach so einer Geburt ist man einfach emotional wahnsinnig empfänglich für, naja, es ist im Endeffekt ein Schlag in die Magengrube. Dir wird etwas ganz Kleines verwehrt. Es ist ein kleines Stillhütchen. Es könnte dir aber helfen. Und diese Hilfe, man fühlt sich zurückgewiesen. Diese Hilfe wird verwehrt.
Okay, da scheinen Anna und ich ja irgendwie echt auch ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. Aber die Hoffnung, die einen dann ja aufrecht erhält, ist, dass sobald man zu Hause ist und nicht mehr in der Klinik, alles besser wird. Und deswegen will ich jetzt mal von Anna wissen, wie denn ihre erste Nacht zu Hause war.
Die erste Nacht zu Hause mit der Großen war spannend. Also sie hat, wie sie nun mal ist, viel geweint. Zum einen bestimmt, weil sie nicht ganz satt wurde, zum anderen, weil sie unzufrieden war. Sie hatte eigentlich die ersten Monate, und damit meine ich nicht die ersten 3, sondern die ersten 6 oder 7, wirklich Probleme mit dem Bauch, hatte auch
Koliken.
Genau, hatte Koliken, Blähungen und krampfte immer sehr zusammen. Also man hat dem Kind angesehen, es tut ihr was weh und was haben wir nicht alles probiert. Also von Tropfen bis hin zum, zur Fliegerposition, zum auf dem Ball hüpfen, um das Kind zu beruhigen. Wir haben alles gemacht. Alles. Windsalbe, alles. Es hat alles nur so ein bisschen geholfen. Und irgendwann, nach so 6, 7 Monaten, war es dann Gott sei Dank mal vorbei.
So lange?
Ja, es hat sehr lange gedauert. Also normalerweise denkt man ja, diese Koliken dauern nur 3 Monate. Auch das ist so ein Mythos, den ich nicht unterschreiben kann. Es hat nicht nur 3 Monate gedauert, es waren tatsächlich 6, 7. Und damit waren wir erstmal auch komplett überfordert, weil auch wieder da diese Idealvorstellungen, die du vom Kind hast, das Kind ist ruhig, zufrieden, schläft viel, trinkt und die ganze Welt ist super und heil und ganz entspannt. Ja, wir waren dann leider eben übernächtigt und nicht entspannt und sie war auch ein Kind, das sehr auf Geräusche reagiert hat. Sobald eine Tür irgendwo ins Schloss gefallen ist, war sie wach und das schon von klein auf. Und das hat natürlich sehr vieles auch erschwert, auch das Stillen, weil sie sich sehr schnell hat ablenken lassen. Mhm. Man hat es quasi gemerkt, auch während des Stillens, wenn sie so wegdöste, sobald ein lautes Geräusch irgendwo in der Nähe war, es muss noch nicht mal im gleichen Raum gewesen sein, dann zuckte sie zusammen am ganzen Körper und war wieder da. Und das ist auf Dauer natürlich für so ein kleines Baby auch sehr anstrengend. Und ja, die erste Nacht war genauso wie die Monate danach einfach sehr, sehr anstrengend. Und ich war froh, dass sie irgendwann vorbei war. Das war bei der Kleinen ganz anders. Da war die erste Nacht zu Hause sehr entspannt. Die war ganz, ganz ruhig und friedlich und hat alle 2,5 Stunden getrunken und ist wieder eingeschlafen. Hat sie wieder getrunken, ist wieder eingeschlafen. Kein Weinen, kein Meckern, gar nichts. Ganz entspannt.
Was glaubst du, woran das liegt, dass es beim zweiten Kind anders ist, dass man selber entspannter ist? Oder ist es einfach, ist jedes Kind verdammt nochmal unterschiedlich?
Ich glaube, es ist eine Kombi. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur daran liegt, dass wir entspannter sind. Weil, ja, natürlich sind wir entspannter, aber an uns als Eltern hat sich nicht viel geändert. Wir reagieren immer noch so wie beim ersten Kind. Aber man muss auch sagen, man kann entspannter sein, wenn das Kind entspannter ist. Hätten wir wieder so ein etwas unentspanntes Kind, dann wären wir auch nicht so entspannt.
Du kannst auch, wenn du das 5. Kind kriegst, ein Schreibaby haben.
Ja, man kann es vorher nicht wissen. Und man kann nicht alles durch die eigene Reaktion gut machen. Manchmal ist es einfach anstrengend. Und das kannst du dann nicht ändern. Da musst du dann dir Hilfe suchen, so gut wie es geht. Und einfach Augen zu und durch, bald ist es vorbei. Aber die Hilfe ist sehr wichtig. Das hätte ich vielleicht
gerne vorher gewusst.
Das hätte ich auch gerne vorher gewusst. Und vor allem das mit der Hilfe. Ich finde, das mit der Hilfe annehmen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das können sehr viele Mütter nicht. Zumindest am Anfang, weil man ja auch niemandem zur Last fallen möchte. Und das ist aber so wichtig, also so wichtig auch für die eigene Gesundheit und für das eigene Wohlbefinden. Weil nur wenn man diese Hilfe annehmen kann, nur dann kann man auch vollkommen für das Kind da sein.
Ich glaube halt manchmal auch beim Stillen, vielleicht glaube ich das auch nur, aber ich bin ja sehr jung Mutter geworden. Und ich habe immer die Erfahrungen gemacht, dass auch wenn ich mich mit 50-jährigen Frauen unterhalten habe, die das erste Mal Mutter geworden sind oder Ende 40, die hatten genau die gleichen Unsicherheiten wie ich. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist einfach, du kannst eine gestandene Top-Managerin sein. Und du hast auf einmal dieses Wesen und sollst es stillen und du weißt nicht wie und du kannst es ja aber auch nicht üben. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten.
Grundsätzlich, finde ich, kann man sich auf ein Baby eigentlich gar nicht vorbereiten, auch was das emotional mit dir alles macht. Aber auch beim Stillen, das ist richtig. Wir alle, egal in welcher Position, egal welcher Charakter, egal wie alt wir alle sind, sobald unser Kind auf die Welt kommt und wir zum ersten Mal fürs da sind und das erste Mal stillen und wir es im Arm halten, sind wir alle im gleichen Boot. Das Stillen ist eine wahnsinnige Es klingt jetzt furchtbar, dass Stillen einfach nur Schmerzen verursacht und anstrengend ist. Aber Stillen ist eine wahnsinnig schöne Sache, wenn man mit der nötigen Gelassenheit ans Stillen gehen kann. Das ist
und wenn man wirklich, meine Hebamme hat immer gesagt, das ist so blöd, aber so Stillen ist wie Fahrradfahren. Und ich habe es ihr nicht geglaubt, aber im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich hatte am Gegenende eine wahnsinnig schöne Stillbeziehung.
Ja, ich kann das eigentlich auch so unterschreiben. Mein Mann hat sich immer so lustig gemacht beim Anfang. Am Anfang hatten wir diese Stillprobleme, wo die Große nicht wirklich wusste, was sie da so tut. Und ich auch nicht wusste, was ich da so tue. Und wir so gemeinsam unseren Weg bahnen mussten. Und dann nach ein paar Monaten Monaten wussten wir beide schon ganz genau, was wir da machen. Und dann konnte ich sie quasi im Flug anlegen. Das war sehr, sehr schön. Also es, man kann das Ganze dann auch irgendwann ganz entspannt sehen. Aber es braucht einfach Zeit. Da hat deine Hebamme schon recht. Es ist wie Fahrradfahren. Man muss das üben. Und das Gute ist, man übt es täglich. Bevor man ein Kind kriegt, hat man ja diese Vorstellung, wie man selbst als Mutter sein möchte und was man gerne auch dem Kind geben möchte. Man möchte ihm natürlich nur das Beste geben. Und das Beste bedeutet im Ideal, bevor man ein Kind hat, nur stillen, kein Schnuller, kein Fläschchen, alles nur Natur pur.
Und bei mir war das Problem, dass ich einfach zu wenig Milch hatte.
Aber du hast es trotzdem weiter versucht.
Meine Hebamme hat mir dann gleich eine Milchpumpe besorgt, so eine elektrische. Und dann habe ich halt irgendwie, wie süß saß ich Tag und Nacht auf diesem Sofa, dieser Milchpumpe, und habe Milch abgepumpt. Aber dann habe ich irgendwann einfach ein Fläschchen am Tag dazugegeben.
Und das ging auch?
Ein Fläschchen primig. Und im Nachhinein, oder wenn ich jetzt noch mal ein Kind kriegen würde, würde ich es sofort wieder so machen.
Es ist, nur weil man stillt, heißt das ja nicht, dass man ausschließlich stillen muss.
Das sind so Ideale.
Manchmal kommt das Leben aber leider doch etwas anders, als man sich das so wünscht.
Also, das ist doch echt wichtig, dass es jedem so geht. Alle sind am Anfang unsicher. Bei manchen löst sich das dann schnell in Luft auf. Ich hatte Probleme ausschließlich zu stillen. Bei mir war die Lösung, das dann teilweise zu machen. Und bei anderen Müttern funktioniert es halt einfach gar nicht.
Wenn es dann mit dem Stillen nicht klappt, dann ist man erstmal verzweifelt.
Und weil man sein Kind ernähren soll.
Genau. Und weil man auch oft eingetrichtert bekommt, dass das die einzig wahre Art ist, das Kind zu ernähren. Auch Flaschenkinder sind glückliche Kinder. Und sie können genauso gesund sein. Und es gibt immer Gründe. Jeder entscheidet das für sich selbst. Auch wenn es nicht klappt mit dem Stillen, dann ist es, finde ich, gar nicht schlimm, wenn man irgendwann sagt, okay, ich habe es jetzt so lange versucht. Meine Nerven sind einfach am Ende. Ich muss jetzt einfach zufüttern. Ist in Ordnung. Ja. Es ist für das Kind. Du machst das für das Kind. Und das ist dann egal, ob die Milch aus deiner Brust kommt oder ob sie aus der Flasche kommt. Du machst das trotzdem alles für dein Kind und gibst dem Kind genauso die Liebe, wie du sie ihm auch geben möchtest, wenn du stillst. Also es ist nicht wichtig, dass man das bis zum bitteren Ende versucht. Die Entscheidung, die man irgendwann fällt, egal wie die jetzt aussehen mag, die ist okay.
So. Und jetzt stellen wir uns mal vor, man ist dann irgendwann so weit, dass das mit dem Stillen ganz okay funktioniert und es nicht jedes Mal ein Riesentheater gibt beim Anlegen. Und dann ist man in der Stadt mit seinem Baby unterwegs und es ist arschkalt und das Kind hat Hunger. Und dann setzt man sich ganz schnell in das nächste Café oder sonst wohin und stillt sein Kind. Und ganz oft kassiert man dann blöde Plücke.
Ich habe mir schon wahnsinnig viele Themen angesprochen und angeschnitten. Aber eins war mir noch voll wichtig, darüber zu sprechen, ist so ein bisschen diese Entfremdung des eigenen Körpers, sobald man ein Kind hat und dadurch, dass man dann stillt. Wie war es für dich, in der Öffentlichkeit zu stillen?
Tatsächlich, bei der Großen habe ich das eigentlich, also in der Öffentlichkeit außerhalb des privaten Raumes, das heißt außerhalb von Familie und Freunden, habe ich in der Öffentlichkeit nicht gestillt. War ein wahnsinniger Aufwand, das immer so zu timen. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, nicht irgendwo in der Öffentlichkeit stillen zu müssen. Das war mir nämlich sehr unangenehm. Ich hatte da immer noch eine große Scham davor, weil die Brust für mich immer noch Teil meines weiblichen Körpers war und nicht einfach nur Nahrungsquelle für das Kind. Bei der Kleinen geht es gar nicht anders. Aber da kommt dann das, was du sagst. Da habe ich meine Brust und meinen Körper nicht als Teil meines weiblichen Ichs gesehen. Oder ich sehe das nicht so. Das ist Nahrungsquelle für das Kind. Und gerade wenn man noch ein größeres Kind hat, mit dem man nun mal auch viele andere Aktivitäten macht, kommt man nicht drum rum, auch einfach mal in der breiten Öffentlichkeit zu stillen. Das heißt, auf einer Parkbank, im Restaurant, beim Ballett, ganz egal wo. Wenn das Kind Hunger hat, dann hat es Hunger. Und dann akzeptiere ich das und dann ist es eben so. Ich mache mir trotzdem vorher immer Gedanken. Und nichtsdestotrotz habe ich diese Scham in der Öffentlichkeit verloren. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett oberkörperfrei hinstelle, aber nichtsdestotrotz sehe ich jetzt die Brust nur als Nahrungsquelle für sie. Das ist schon komisch. Ich fand es auch bei der Großen komisch, was für ein Empfinden man für den eigenen Körper entwickelt. Der wird einem plötzlich, wie du sagtest, fremd. Er hat keinen anderen Zweck, als diesem Kind irgendwas zu geben. Und das ist auch richtig und schön, aber es ist trotzdem seltsam, weil man so lange ein ganz anderes Empfinden für seinen Körper hatte. Das hat mich schon sehr schockiert. Und das zusätzlich dann zu dieser Umstellung, dass man nicht mehr selbstbestimmt ist, sondern von den Bedürfnissen des Kindes quasi fremdbestimmt, das fand ich schon eine Riesenumstellung.
Ich habe mich oft geärgert, wenn ich mit Kinderwagen unterwegs war. Es war vielleicht sogar kalt und ich habe immer mir jedes Mal überlegt, ich musste einen Leserbrief schreiben, dass es mehr Orte zum Stillen in dieser Stadt geben müsste, wo Frauen im geschützten Raum stillen können. Und wenn dann der Drogeriemarkt die beste Alternative ist, irgendwie mit fürchterlichem Licht und 1000 Leuten um einen rum, wo man auch überhaupt nicht seine Ruhe hat, das ist irgendwie nicht schön. Und das Schlimmste finde ich abschätzige Blicke und das habe ich tatsächlich auch erlebt.
Hast du auch Kommentare erlebt?
Ich glaube nicht.
Also ich muss sagen, dadurch, dass ich ja bei der Großen eigentlich nie in der Öffentlichkeit gestillt habe, sind mir diese abschätzigen Blicke nicht untergekommen. Und jetzt bei der Kleinen achte ich gar nicht drauf. Es ist mir egal, weil es gehört dazu. Ich kann es nicht ändern.
Dann stell dir mal vor, es klappt nicht richtig mit dem Anlegen und das Kind weint. Und dann erzieht sie ja das erst recht die Augen aller, in Anführungszeichen, auf dich.
Ja, dann hast du ein weinendes Kind, eine blanke Brust und Panik.
Und dann soll es besser funktionieren.
Wird es nicht. Es ist ganz schwierig. Stillen ist eine anstrengende Sache. Vor allem in der Öffentlichkeit, wenn man sich nicht sicher und wohl fühlt. Dann ist so weit, sich so weit zu entspannen und es so weit zu bringen, dass es reibungslos funktioniert, das ist schon eine Meisterleistung.
Also aber von so einem Stillen, da fühlst du dich ja eigentlich auch nicht gestört, weil es ist ja nicht laut.
Also ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum man sich vom Stillen gestört fühlt. Wenn man das nicht sehen möchte, dreht man sich um.
Dass man sich von Geschrei gestört fühlt, kann ich noch nachvollziehen.
Das ja, aber auch da muss man sagen, hat man irgendwann Kinder, weiß man, dass das unumgänglich ist.
Ja eben, also ich habe auch nur so gedacht, die arme Mutter.
Wenn man genau weiß, okay, ich kenne diese Situation, ich hatte das auch schon. Oder, es steht mir auch noch bevor. Als Eltern hat man ein wahnsinnig großes Verständnis für andere Eltern. Ich finde, grundsätzlich wird das auch viel zu selten gesagt, wie toll das eigentlich alle Mütter machen. Egal, ob jetzt stillen oder mit Fläschchen. Das ist eine ganz tolle Sache, was eine Mutter leistet. Und das ist super anstrengend. Und das wird wenig honoriert. Aber es ist eine ganz wichtige Aufgabe.
Super, Anna. Das war echt. Du hast richtig tolle Sachen gesagt. Und genau diese Botschaft, die wir auch mit dem Podcast vermitteln wollen, dass man eben nicht wertet und dass alles okay ist und dass es halt keine Supermuddies gibt, aber dass wir die halt trotzdem irgendwie alle sind, weil wir es alle so gut machen, wie wir eben können.
Absolut. Ich denke immer wieder, eigentlich müsste man Müttern viel häufiger auf die Schulter klopfen. Also nicht nur, weil ich jetzt quasi selbst gerade zu Hause bin, sondern weil ich das auch immer wieder sehe, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wie viel so Mütter tatsächlich machen und zusammenhalten und wie wichtig wir sind. Und manchmal vergessen wir das auch selbst.
Oft.
Und das ist so schade, weil das eine ganz tolle Leistung ist, die wir alle erbringen. So wirklich alle, ausnahmslos, egal welchen Weg wir gehen. Wir machen das trotzdem mit Liebe und mit Herzblut. Und das ist echt wichtig, dass wir manchmal sagen, hey Mann, ich mach das doch eigentlich ziemlich gut.
Aber irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, dass mir da noch so ein Blick von außen fehlt. Und deswegen habe ich an diesen einen Freund von mir gedacht, der ist selbst noch nicht lange Vater. Und ich finde, dass der immer total gute Sachen zu dem Thema zu sagen hat. Hallo Felix, wir würden super gerne mal von dir wissen, wie du denn deine Frau wahrgenommen hast, als sie gestillt hast. Warst du vielleicht auch ein bisschen neidisch? Und was denkst du jetzt, wenn du eine Frau in der Öffentlichkeit stillen siehst?
Hi Marisa. Zu deiner ersten Frage, wie ich meine Frau beim Stillen erlebt habe und ob ich neidisch war. Als dann plötzlich die Krankenschwester, was glaube ich, meiner Frau im Krankenhaus sagte, bei ihnen wird jetzt Milch einschießen und sie können dann anfangen zu stillen. Und für mich war das einfach so krass, das zu sehen, dass nach der Geburt da im Körper der Frau diese Mechanismen in der Natur einfach so ablaufen und die Frau kann plötzlich das Kind ernähren. Und mich hat es wahnsinnig geflasht, einfach so zu sehen, wie natürlich dieses Verhältnis zwischen Mutter und Kind ist, nicht nur vor der Geburt, sondern auch danach. Und ich fand es wunderschön, dass miterleben zu können. Natürlich war ich ein bisschen neidisch. Man ist ja oft ein bisschen neidisch auf seine Kinder, wenn sie viel Nähe mit dem Partner haben. Und natürlich ist es auch der Busen der eigenen Frau, der dann ständig belegt ist. Natürlich ist man ein bisschen neidisch. Aber ehrlich gesagt, ich fand es so cool, dass einfach miterleben zu können aus der Nähe und auch wieder zu verstehen, was Frauen halt einfach alles können. Dass das im Rückblick eigentlich das war, was mich so am allermeisten beeindruckt hat. Zum Stillen in der Öffentlichkeit habe ich eine ganz einfache Meinung. Ich finde, das ist das Natürlichste auf der Welt und Frauen sollten das überall und jederzeit machen dürfen, ohne dass da groß drüber geredet und diskutiert werden muss. es führt ja meistens auch dazu, dass das Kind aufhört zu schreien oder ruhiger wird oder glücklich wird. Und man hat dann als Danebensitzender in der U-Bahn oder im Café oder im Wartezimmer oder im Flieger auch seine Ruhe. Da muss man auch mal dran denken. Das Stillen hat für die das Kind Umgebenden meistens sehr positive Auswirkungen.
Okay, ich finde, man muss es einfach so machen, wie es für einen selbst am besten funktioniert. Und wenn das heißt, dass man im Kaffee ein Fläschchen anrührt, wenn man einfach gerade hart keinen Bock hat, seine Brust auszupacken, ist das okay. Wenn man aber sein Kind nun mal gerade stillen muss, weil es halt nun mal Hunger hat und einem Kind es nun mal egal ist, wo man sich dann befindet, dann muss man halt auch auf die anderen Leute scheißen. Also da muss man meiner Meinung nach dann wirklich egoistisch sein. Und stresst euch nicht, wenn es am Anfang noch nicht funktioniert. Also an alle, die erst noch ein Kind erwarten, es geht wirklich allen so. Und man hat dann auch nicht als Mutter versagt, weil man zu wenig Milch hat oder wenn man irgendwann da sitzt und heult und blutige Brustwarzen hat und ein Kind das einfach nicht trinkt und dann für sich entschließt, dass man das mit dem Stillen sein lässt, dann ist das verdammt nochmal auch okay. Wenn ihr auch irgendwas zu dem Thema Stillen zu sagen habt, da freuen wir uns total über eure Geschichten. Gerne in den Kommentaren oder einfach auch eine Nachricht. Ihr erreicht uns unter supermoody.com und auf Facebook und Instagram heißen wir Supermoodies. Und denkt einfach dran, egal wie es gerade läuft, wir Mamas sind zwar alle nicht perfekt, aber schon ziemlich super. Und wir sollten alle verdammt nochmal stolz auf uns und unseren Körper sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Auch von Linus.
Tschüss.
Bye-bye.
Wir sind alle Supermoodies.